Radio 1.
Dieses Festival ist ein richtiger Klassiker für Berlin, gestartet 1999. Da hieß es erst Club Transmediale, mittlerweile ist es das CTM-Festival. Und die Mission klingt erstmal simpel, die Bandbreite elektronischer und experimenteller Musik zu zeigen. Gleichzeitig ist diese Mission wahnsinnig komplex, denn gerade elektronische Musik hat so viele Schichten und Spielarten, dass man sich in einem ganzen Universum befindet, wenn man einmal den Zeh in diese riesige, bunte, diverse Welt der elektronischen Musik reingehalten hat. Am Freitag startet das CTM-Festival wieder in Berlin, präsentiert von uns von Radio 1. Und ich freue mich sehr, dass Jan Rolf und James Grabscheer bei uns im Sessel sitzen. Jan als Festivaldirektor und James zuständig für die Kuration des Programms. Hallo, hi.
Hallo.
Hi.
Seit 1999 gibt es dieses Festival. In den letzten 26 Jahren hat die Welt sich doch sehr verändert. Jetzt weiß ich nicht, wie lange ihr beide schon dabei seid. Aber wie hat sich dieses Festival denn von damals zu heute verändert?
Ja, also ich bin von Anfang an dabei tatsächlich und klar, wir haben halt angefangen als eine kleine DIY, Do-It-Yourself-Initiative, weil wir waren selber aktiv in Berliner Nachtleben, in Berliner Kunstleben und hatten so das Gefühl, okay, da gibt es so viel spannende Dinge zwischen Musik und Kunst und Nachtleben, die wollen wir einfach auf eine andere Plattform bringen und international stärker vernetzen. Aber wir haben halt angefangen ohne Plan, wie das halt so war damals und auch nicht mit dem Ziel, so ein Festival zu bauen, sondern einfach was zu experimentieren, was auszuprobieren. Das ist ja vielleicht auch, was aus den 90ern so übrig geblieben ist, dieser Experimentiergeist, der ist uns allen noch in Erinnerung und der jetzt vielleicht auch ein bisschen gefährdeter ist. Aber ja, daraus ist über die Jahre dieses Festival entstanden und wir sind natürlich heute viel professioneller, wir sind viel breiter aufgestellt, wir haben viel mehr Partner, wir gehen durch verschiedenste Orte in dieser Stadt und haben auch eine viel größere Bandbreite an Musik. Also klar, da hat sich enorm viel verändert, genauso wie die Musik selbst und die Musikszenen eben auch.
Woher kommt denn bei euch, und das möchte ich gerne bei euch ganz persönlich wissen, diese Begeisterung vor allem für die elektronische Musik? Ich hörte gerade bei dir schon den Begriff Nachtleben. Gab es in eurem Leben so Schlüsselmomente oder so bestimmte Phasen oder Orte, wo ihr gemerkt habt, ja, so diese elektronische Musik, das ist was, wo ich wirklich irgendwie eine Leidenschaft für spüre? James vielleicht?
Also ich würde sagen, wir sind nicht nur ein Festival für elektronische Musik. Es ist der Subtitle ist Festival for Adventurous Music and Art. Und das finde ich auch wichtig, weil es gerade eine der Sachen, die sich verändert, noch zu deiner Frage von davor, ist, dass handgemachte Musik wieder zurückkommt. Und dass ganz viel wieder Instrumente gespielt werden, etc. pp. Was ich einen sehr interessanten Trend finde. Aber persönlich, um deine Frage zu beantworten, habe ich tatsächlich als Teenager in Bands gespielt und bin zum Studieren nach Berlin gekommen und war völlig overwhelmed von dem, was hier so passiert, und habe mich relativ schnell in die elektronische Musik reingestürzt und Programm für Clubs gemacht und war DJ, hatte ein DJ-Team, bin selber getourt als Musikerin. Jetzt mittlerweile mache ich musikalische Leitung. Aber ich glaube, das war irgendwie so ein Auffangbecken für ganz viele Leute, die so ein bisschen, weiß ich nicht, nach irgendwas gesucht haben, was neu war, was uns irgendwie einen neuen Antrieb gegeben hat und so weiter in vielleicht sonst eher festgefahrenen Strukturen.
Jan, was ist es bei dir? Also du hast gerade gesagt, Nachtleben, warst du da dann viel unterwegs? Hast du selbst auch Musik gemacht oder hast du dann ganz anderen Zugang?
Nee, ich mache überhaupt keine Musik. Ich habe auch nie ein Instrument gelernt, gar nichts, leider, muss ich sagen. Aber für mich war Musik schon immer, auch seit meinen Teenagerzeiten, das war einfach so ein, und ist ja auch nach wie vor so ein Ort, wo man einfach so sein kann und rumexperimentieren kann, wie man sein will. Es ist so ein Refugium einfach für ja nicht nur Experiment mit dem Sound, sondern auch mit der Identität, mit dem Selbst, ist so eine Spielwiese, in der eben ein paar Regeln anders sind als so im Alltag draußen in der Welt. Und ich habe Musik immer als so einen Ort empfunden, wo die Weirdos unterwegs sind und wo man total interessante Leute finde, die einfach andere Perspektiven auf die Welt rauswerfen und dich daran teilhaben lassen. Und Was mich halt auch immer sehr interessiert hat, ich komme eigentlich auch aus der Kunst und ich fand aber, und das finde ich auch bis heute so, dass eben die Musik das viel demokratischere Spielfeld ist, weil die Musik ist einfach anders organisiert, auch ökonomisch, die ganzen Strukturen sind anders in der Musik. Und da haben nicht so, also ich meine, die Probleme gibt's da auch, Monopolisierung, Powerplayer und so weiter, aber es ist nicht so sehr auf wenige Stakeholder ausgerichtet, sondern es war eigentlich immer die Idee, dass ganz viele das mitproduzieren, ja. Und das ist auch das, was mich am Club so fasziniert hat. Im Club hatte ich immer das Gefühl, alle, die da sind, vor allem sozusagen in den experimentelleren Phasen von Clubkultur, alle, die in dem Raum sind, produzieren das jetzt gerade mit, was da passiert. Nicht nur der DJ, nicht nur die MusikerInnen oder die Leute, die den Ort besitzen, auch das Publikum, die Leute an der Bar, einfach jede und jeder. Und das ist so eine Utopie oder so ein Gefühl von, weiß ich nicht, so eine ein bisschen egalitärere Zone einfach.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ergibt Sinn, was du sagst. Normalerweise haben solche Festivals ja immer ein übergeordnetes Motto. Das ist beim CTM dieses Jahr nicht so. Und das finde ich interessant. Warum nicht?
Ja, das war jetzt für uns so, dass wir das Gefühl hatten, wir haben uns viel jetzt mit der Schwere, die derzeit in unserer Welt irgendwie uns alle bedrängt, beschäftigt und auch in unserem Festival das immer wieder aufgegriffen. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, wir wollen jetzt mal ein bisschen stärker wieder einfach herausstellen, dass das auch ein Ort ist, wo man freudig zusammenkommt und wo wir uns begegnen, egal wie unterschiedlich wir sind, auch wenn wir unterschiedliche politische Weltsichten haben zum Beispiel und aus unterschiedlichen Backgrounds kommen und das mal ein bisschen feiern und nicht so sehr wieder überfrachten mit einem schweren Thema. Aber dann hatten wir eben auch das Gefühl, wir können jetzt auch nicht den Zustand der Welt so überschreiben mit jetzt irgendwas ganz Leichten, irgendwie Freudigen, weil das passt einfach im Moment auch nicht. So fühlen wir uns nicht. Ich denke mal, die meisten Menschen fühlen sich gerade so nicht. Und drum haben wir diesen Weg gewählt, dass wir jetzt einfach mal sagen, okay, Leute, es gibt Musik, es gibt interessante verschiedene Themenstränge, es gibt Inhalte, es gibt Workshops, es gibt Diskussionen, es gibt Performances, aber entdeckt es, kommt vorbei, schaut rein und lasst es uns gemeinsam rausfinden.
CTM Festival heißt auch immer sehr viel Live-Musik, DJ-Sets, Performances. Welche KünstlerInnen findet ihr gerade besonders spannend? James, vielleicht für dich erstmal die Frage, vor allem aus dem Programm. Also ich lese hier zum Beispiel Afropunk, Bass-Techno oder feministischen Black Metal. Also das klingt ja nach einer wahnsinnigen Bandbreite. Was würdest du sagen, sind so die Highlights, die musikalischen Highlights dieses Jahr?
Ich habe natürlich total viele Highlights. Das heißt, wenn ich jetzt erstmal.
Ich weiß, es ist immer schwer, das so ein bisschen runterzudampfen, aber.
Also, ich freue mich wahnsinnig auf das Eröffnungskonzert am Freitag in der Betonhalle. 33, eine Band, die teilweise auch in Berlin basiert ist, machen eine von diesen unbeschreibbaren Musikstilen mit ganz, ganz vielen Hashtags dazwischen. es ist sehr viel aus dem Jazz, aber es kommt auch Metal dazu und irgendwie indigene Wurzeln und so weiter. Super spannend, auf jeden Fall. Dann Kuntari aus Indonesien spielen am Sonntag. Die haben wir gerade in London gesehen, weil wir da eine Kooperation mit dem ICA hatten. Unglaublich tolle Band. Mhm. Hat mich seit langem mal wieder irgendwie so fasziniert, dass ich überhaupt nichts nachdenken, sondern einfach nur zuhören konnte. Wirklich toll. Was noch? Ja, Witch Club Satan, die du gerade genannt hast, feministischer Black Metal aus Norwegen am Dienstag im Berghain. Und dann auf jeden Fall Femtanyl, eine Band aus New York, auch eine transfeministische Band, die ganz weirde, superschnelle elektronische Musik machen, aber live mit Drums und so weiter. Und dann natürlich unsere Clubnacht im RSO und das Abschlusskonzert in der Volksbühne.
Das ist schon ganz viel und es ist trotzdem, glaube ich, nur so ein Ausschnitt aus einem viel, viel breiteren Programm. Ihr habt Musik passend zum Festivalprogramm mitgebracht, unter anderem Marie Davidson. Die hören wir gleich. Wollt ihr noch ein, zwei Sätze dazu sagen?
Ja, Marie Davidson ist eine der Künstlerinnen, die im RSO spielen am Samstag, den 1. Februar. Und das ist eine Künstlerin aus Montreal, die Elektro-Pop Punk, Rock, irgendwie sowas macht. Die ist auch schon, glaube ich, seit 10 Jahren mittlerweile dabei, hatte zwischendurch aufgehört, live zu spielen, hat eins der besten DJ-Sets bei uns gespielt der letzten Jahre und ist jetzt mit einem neuen Album dabei, was sie live prämieren wird in einer Kollaboration mit Nick Verstand, der auch schon mit Björk und mit Beyoncé zusammengearbeitet hat und ein ganz toller Lichtdesigner ist. Also das wird auf jeden Fall spannend.
Ich finde, das sollten wir uns jetzt unbedingt anhören.
Ja, vielleicht noch zu sagen, dass also das neue Album von ihr, damit kommt sie ja zurück. Sie hat eine Weile eine Pause gemacht und dieses Album ist halt auch so ihr, es ist ein ziemliches Statement so, weil es sich ganz klar so positioniert gegen den, was wir so Business-Techno nennen, also so eine Kommerzialisierung von elektronischer Musik, wo einfach so auch die individuelle Weirdness von Menschen so als Produkt irgendwie verkauft wird und auch viele sexistische und andere toxische Strukturen existieren und in ihren Texten, in dem Stück auch, bringt sie das, glaube ich, ganz klar auf den Punkt. Und das endet dann auch so mit I stick with the weirdos und ich glaube, das machen wir auch.
Ich finde, das habt ihr großartig gerade schon zusammengefasst. Musik haben wir gehört von Marie Davidson am 1. Februar zu erleben beim CTM-Festival in Berlin, das an diesem Freitag beginnt. James Krapsch und Jan Rolf vom Festival-Team sind immer noch bei uns. Stattfindet das CTM-Festival ja an ganz verschiedenen Spielorten. Im Berghain, in der Panorama-Bar, im Silent Green, aber zum Beispiel auch im Oxy, im RSO, ein verhältnismäßig neuer Club in Berlin, in der Alten Münze, aber auch an der Volksbühne. Grundsätzlich aber schon viele Clubs als Spielstätten dabei, liegt natürlich auch so ein bisschen in der Natur der Sache bei der elektronischen Musik. Nun ist es so, dass die Clublandschaft in Berlin gerade alles andere als gut aussieht. Mehrere Standorte mussten in den letzten Jahren schließen, weitere rechnen damit, dass sie sich nicht mehr lange halten können. Und dann haben wir ja noch das für die Berliner Kulturbranche riesige Problem der vom Senat gekürzten Fördermittel. Beeinflusst euch das als Festival auch?
Ja, na klar. Also logischerweise. Mhm. Und zwar auf all diesen Ebenen. Also wenn der Clubkultur oder generell Kulturspielorte in Berlin schrumpfen oder nicht mehr weitermachen können, dann hat das natürlich einen Einfluss auf uns alle. Und wenn Musikspielorte verschwinden, dann auch ganz konkret auf uns. Und ich denke, es hat auch einen Einfluss auf die Musikszene generell, also auch was dann wieder neu heranwächst hier in dieser Stadt, weil einfach Experimentierräume verschwinden, in denen halt neue junge Leute ihre Sachen ausprobieren können. Und wenn das alles immer unter rigideren, sag ich mal, wirtschaftlichen Regimen steht, dann, klar, dann bleibt den Betreibern oft nichts anderes übrig, als halt immer mehr auf die zu setzen, von denen sie sicher wissen, dass es irgendwie, dass sie das reinbringen, was halt gebraucht wird, um den Betrieb am Laufen zu halten. Und dann gibt's halt immer weniger diese Öffnungen, wo halt das nächste neue Ding irgendwie entstehen kann. Und es entstehen, oder ja, es verschwinden dann halt Chancen auch einfach.
Aber ich muss kurz einhaken. Beobachtest du, Jan, oder ihr beide schon auch, dass so eine sich ausprobierende, vielleicht auch so eine DIY-Szene verschwindet? Oder werden die Orte einfach weniger?
Naja, es ist schon so, glaube ich, dass die Orte in der Innenstadt deutlich weniger werden.
Das ist klar,
und auch
ja.
Kleine Orte es sehr, sehr schwer haben, sich finanziell noch über Wasser zu halten. Das ist so ein Phänomen, das haben wir hier in Berlin jetzt, klar, als große Stadt, als die größte Stadt in Deutschland, mit eben den Gentrifizierungsprozessen, die hier stattfinden, wie in anderen großen Städten in der Welt auch. Also, aber es ist auch ein globales Phänomen einfach, also dass Musikkultur auch immer stärker unter so wirtschaftliche Zwänge gerät. Das hat zu tun mit gewissen Monopolstrukturen, das hat zu tun mit den Lebenshaltungskosten in den Städten, mit den Mietkosten. Und ja, ich glaube, das auch zu tun hat mit, wenn jetzt zum Beispiel einfach Menschen, die gerne zu Konzerten und Clubs gehen, auch weniger Geld im Geldbeutel haben, dann ist es halt auch leider so, dass die meistens die sichere Wahl wählen. Also die gehen dann, sagen wir, ich kaufe mir dann mein Ticket für 200 € für Katy Perry, weil ich weiß genau, was ich da kriege und die wollte ich schon immer sehen. Und dann habe ich aber kein Geld mehr, um irgendwie mich mal überraschen zu lassen in einem kleinen Club. Und das kommt alles zusammen im Moment. Und führt schon dazu, dass da immer mehr Schieflage im Moment reinkommt. So.
Jetzt sind wir gerade so in den düsteren Szenarien, ganz passend dazu, als so eine große Bedrohung auch für die elektronische Musik wird künstliche Intelligenz von vielen wahrgenommen zumindest. Ihr scheint das Thema konstruktiv anzugehen. Ich habe gesehen, im Rahmen des Festivals gibt es auch ein AI-Lab, also ein KI-Labor. Was genau passiert dort, James?
Dazu kann ich tatsächlich gar nicht so viel inhaltlich sagen. Da wird Jan uns auf jeden Fall wesentlich besser informieren können. Aber ich glaube, das Interessante an solchen Themen wie KI ist ja immer, dass neue Technologien oft mit so einer technophoben Bewegung begrüßt werden sozusagen. Und dabei wird dann oft vielleicht auch übersehen, dass es potenzielle Möglichkeiten gibt für Einsätze sozusagen, die halt die Welt verbessern können sozusagen. Und dazu gibt es bei uns ein paar.
Naja, es ist wie immer dieses zweischneidige Schwert. Ne? Mhm. Also dass man damit schlimme Dinge und gute Dinge machen kann und dass Sachen auf dem Spiel stehen. Und deswegen müssen wir uns halt damit befassen. So, wir können es ja nicht alle nur den Experten in irgendwelchen großen Unternehmen überlassen, sondern es ist ganz wichtig, in die Praxis zu kommen, weil ich glaube, nur wenn man selber eine Praxis hat, dann kann man eben auch kritisch evaluieren, was da passiert. Mhm. Ja, und dass das kommt, ist klar, das kann auch niemand aufhalten. Nee, wir müssen es halt mitgestalten. Und da steht schon viel auf dem Spiel, auch für die Musik. Also die Gefahr ist im Moment, denke ich, ganz klar, dass das wieder in den Händen von einigen wenigen ist, weil es ist technologisch ja sehr aufwendig, ist auch sehr teuer, so KI-Modelle zu entwickeln und zu trainieren, die Daten dafür zu haben. Und das ist dann ein bisschen wie eine Blackbox. Dann gibt es halt so eine Engine, da kann man was mitmachen, aber du weißt eigentlich gar nicht, wie das funktioniert.
Ja? Aber dann schlagen wir nochmal den Bogen zum AI-Lab während des Festivals. Was passiert da? Was kann ich da vielleicht als Besucherin auch machen?
Ja, also wir haben verschiedene Programme dazu und eines heißt Wilding AI. Das ist so eine Gruppe von Künstlerinnen und Researchern international, die kommen hier nach Berlin und haben dann auch über einen Open Call nochmal weitere 15 Künstlerinnen eingeladen, die schon eine Praxis haben mit AI und die wollen gemeinsam im Monom, noch ein weiterer Spielort, damit arbeiten. Monom ist so ein Ort, da geht es um Raumklang. Die haben so ein sehr sophisticated, up-to-date Raumklangsystem und jetzt geht es in dem Fall darum, dass man mit AI eben auch so räumliche Klangdramaturgien entwerfen kann. Ja? Also ihr müsst euch so vorstellen, dass zum Beispiel du stehst dann im Raum und du sagst über deine Stimme, machst du quasi einen Prompt und du sagst, dass du den Sound irgendwie in einer bestimmten Dynamik im Raum sich bewegen lassen willst und dann manifestiert er sich dann einfach. Und das passiert dann in Echtzeit. Aber jetzt mal, da geht es halt darum, einfach mit diesen KI-Möglichkeiten zu spielen und deren sozusagen unregulierte Potenziale einfach ein bisschen mehr rauskommen zu lassen, künstlerisch, und nicht in so eine normierte Mitte zu gehen. Also diese großen KI-Modelle, die es gibt, die sind ja so statistische Modelle, ja, die sind gefüttert durch endlos viele Artefakte, die irgendwo im Netz herumschwirren, und daraus entstehen dann eigentlich so im Grunde so Mittelwerte. Und wenn man jetzt so unterwegs ist im Netz, auf Social Media, die meisten Leute sehen da ja unheimlich viel KI-generierte Inhalte im Moment. Und ich glaube, da kann man sehr deutlich sehen, das meiste hat so einen totalen Mainstream-Appeal. Absolut. Das sieht so aus, so durchschnittlich. Es orientiert sich halt alles an diesem, was statistisch gesehen die Masse ist. Ja. Und da geht es jetzt halt darum, dass man halt selber auch Modelle entwickeln will, die das nicht machen. Da geht es darum, du musst andere Datensätze haben und selbst bestimmen, sozusagen, welche Datensätze du einsetzt. Und dann hoffentlich auch eine ethische Komponente mit reinzubringen, dass diese Daten eben nicht auf Ausbeutung basieren, dass die nicht ohne Erlaubnis genutzt werden und so weiter und so fort. Das sind ja auch die großen Herausforderungen im Moment, dass ganz viele Künstlerinnen ihrer kreativen Outputs beraubt werden, im Grunde genommen, ohne dass sie dafür kompensiert werden durch diese KI-Engines.
Einen Querschnitt durch die riesige, vielschichtige Welt der elektronischen und nicht nur der elektronischen Musik, eben aber auch zum Beispiel des Themas KI, bietet auch dieses Jahr wieder das CTM-Festival mit einer großen Bandbreite an Veranstaltungen. Am 24. Januar, am Freitag, geht's los. Dann haben Sie bis zum 2. Februar Zeit hinzugehen. Und ich sage danke an die Festivalleitung und die Co-Kuration, an Jan Rolf und an James Grabsch. Ich wünsche euch erstmal ein tolles Festival. Und wir haben noch ein bisschen mehr Musik aus eurem Programm dabei, und zwar Takak. Takak, James, vielleicht kannst du da uns noch ein, zwei Sätze zu sagen? Oder Jan?
Kann dazu was sagen, es ist ein Duo. DJ Skocek ist ein Japaner, lebt in Berlin, und Moang Santoso Pribadi ist ein indonesischer Künstler. Und die beiden arbeiten sich quasi so durch so eine Vielfalt von asiatischen aktuellen Musikformen und Rhythmen, und Takak Takak ist nämlich auch so eine Drumsprache, mit der man quasi Rhythmen beschreibt, also es ist nur so ein Begriff,
ja,
daraus.
Ich verstehe, ja.
Und das Ganze fusionieren sie dann quasi mit so Club Versatzstücken, die eben global herumflottieren.
Da hören wir jetzt noch ein bisschen rein. Ich danke euch beiden. Gutes Festival wünsche ich euch.